Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
Ja, hallo, ich begrüße wieder die Hörer des Podcasts. Ich bin heute bei Manuel Wortmann. Manuel Wortmann ist Geschäftsführer von Basecom. Da stellt sich natürlich für die Hörer, die nicht im weiteren Umfeld von Osnabrück tätig sind oder gar mit Basecom bisher als Kunden zu tun gehabt haben, die Frage, was macht Basecom? Was macht Manuel Wortmann bei Basecom?
Herzlich willkommen, mein Name ist Manuel Wortmann. Vielen Dank für die nette Einleitung. Die Basecom ist Dienstleister im Bereich IT und Online-Systeme hier im Raum Osnabrück. Wir haben einen sehr starken Schwerpunkt im Verlagsumfeld. Unsere Muttergesellschaft ist die Neue Osnabrücker Zeitung. Wir sind dort zuständig für alle digitalen Produkte, die dort aus technischer Sicht quasi Richtung Leser gehen. Das ist der eine Geschäftsbereich, den wir quasi verfolgen. Wir sind mit diesen Produkten dann auch in der Verlagsbranche allgemein tätig, also auch außerhalb von Osnabrück. Auf der anderen Seite sind wir im klassischen Endkundenbereich, im Bereich mobile Anwendungen unterwegs, das heißt Applikationen für Smartphones und Tablets. Und wir haben einen sehr großen und starken Bereich im Bereich E-Commerce und haben dort unter anderem Shop-Systeme und andere, sagen wir mal, prozessoptimierende Systeme für den E-Commerce-Kanal im Portfolio.
Ja, für alle die jetzt noch weiter tauchen wollen, ich packe in die Shownotes natürlich die Internetadresse rein, die Visitenkarte sozusagen des Unternehmens im Internet finde ich persönlich schon mal sehr ansprechend. Also wer sich da auch mal Anregungen holen will, wie stellt man sich auch zeitgemäß dar? Das hat mir sehr gut gefallen. Das vielleicht mal als Kompliment.
Ja, vielen Dank. Merken wir auch bei den Google-Rankings. Von daher, die Website ist ja seit Anfang Januar online und das Feedback ist sehr positiv, muss ich sagen.
Vielleicht, unsere Hörer sind ja Führungskräfte in ganz unterschiedlichen Organisationen. Sie selbst sind Führungskraft bei Basecom. Was muss ich mir vorstellen? Sie sind auch Gründer und Präger von Basecom. Wie ist Basecom überhaupt in die Welt gekommen?
Die Basecom gibt es jetzt seit 1998 schon. Das habe ich damals das Unternehmen gegründet, da war ich 16, das heißt noch zu Schulzeiten. Ist dann weitergegangen mit dem Studium. Wir waren zu dem Zeitpunkt dann noch ein damaliger Schulkollege, mit dem ich mich zusammengetan habe und haben, sagen wir so, einen kleinen Stil eigentlich damals angefangen, Internetseiten zu entwickeln und dann zu vertreiben und haben mit einem großen sozialen Netzwerk, was ich im Rahmen meines Studiums entwickelt habe, eigentlich so den Startfuß für die richtige Unternehmensentwicklung dann gelegt. Das heißt, wir haben mit der OS Community, das war damals das soziale Netzwerk, das bis 2009 über 500.000 registrierte Nutzer hatte, wirklich so den Startschuss gelegt und die Entwicklung dann geprägt und sind allein mit diesem einen fokussierten Thema dann auf eine Mitarbeiterzahl von über 50 Mitarbeitern auch gewachsen in dem Zeitraum.
Okay, das ist natürlich schon ein echter Sprung dann auch. Und Sie sind dann auch mit Ihren Strukturen gewachsen oder wie muss ich mir das wiederum vorstellen? Weil das ist ja manchmal auch das Problem, gerade bei jungen Startups, sobald ich eine bestimmte Art von Mitarbeiterzahl habe oder eine bestimmte Größe habe, dann werde ich bürokratisch. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
Ja, was bei uns war, wir sind stetig gewachsen eigentlich über, sagen wir so, sehr direkte personelle Netzwerke. Das heißt, wir haben eigentlich bis, glaube ich, dem 20. oder 30. Mitarbeiter, kein Mitarbeiter klassisch über den Markt akquiriert, sondern haben nur über Beziehungen, über die Hochschule, über die Universität versucht, Personal aufzubauen. Das heißt auch, wir hatten immer ein sehr familiäres Umfeld. Erstmal zum einen, das war so sehr förderlich. Das heißt, so Bürokratie und sowas, wir hatten nie die Hemmnisse, auch Punkte wirklich sehr offen anzusprechen und wir sind eigentlich jeher in einem sehr starken, kontinuierlichen Veränderungsprozess immer unterworfen hier im Unternehmen. Das heißt, wenn wir dort Prozesse hatten, die uns nicht gefallen haben, haben wir die auch immer stetig angepasst. Was wir aber ganz klar gemerkt haben schon, wir hatten eine Führungsstruktur, sagen wir zu Zeiten des sozialen Netzwerks, da waren wir 4 Leute in der Geschäftsleitung eigentlich insgesamt und da haben wir uns doch schon sehr oft in so einer Pattsituation befunden, weil wir gesagt haben, wir wollen nur einstimmig entscheiden, weil wir das aus einem basisdemokratischen Ansatz, aus einem studentischen erkannten. Und das hat sich so im Nachhinein herausgestellt, dass wir uns da, sagen wir, vielleicht über 1-2 Jahre so zum Ende hinten der Konstellation doch ein bisschen selber blockiert haben in den Strukturen, die wir hatten. Okay. Aber das bezog sich wirklich nur auf die Geschäftsleitung, ich sag mal so in den Strukturen darunter, haben wir kontinuierliche Wandlungsprozesse durchlebt und da passiert auch heute noch stetig was.
Okay. Wir haben ja auch diesen Termin angesetzt im Vorfeld des Leadership Development Kongresses, der im September stattfindet. Unser Thema ist Körper, Seele, Geist, die eigene Leistungsfähigkeit als Führungskraft erhalten. In dem Kontext interessiert mich natürlich die Frage, wenn Sie, wie Sie es eben ja auch gerade beschrieben haben, als Unternehmen vor allen Dingen natürlich E-Commerce, Apps, Webseiten und so weiter produzieren, Frage 1 sozusagen, tragen Sie dann zu dem Digital Overload, zu dieser Überlast auch an Informationen nicht selber bei? Fragezeichen. Und natürlich die zweite Frage, wie weit betrifft dann diese digitale Überlast Ihr eigenes Unternehmen und wie gehen Sie damit um?
Ja, Frage 1 kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ob das jetzt leider ist oder gut ist, mag ich gar nicht bewerten. Wir sind in sehr vielen Punkten prozessorientiert unterwegs und gerade in Bezug auf mobile Anwendungen versuchen wir natürlich mit dem Vehikel des immer verfügbaren Geräts an der Person natürlich Prozesse zu optimieren. Und ich sag mal so, der Digital Overload kommt vor allen Dingen durch die ständige Verfügbarkeit aus meiner Sicht. Und damit haben wir sehr viele betriebliche Anwendungen auch, die wir umgesetzt haben und prozessoptimierende Anwendungen, die natürlich dann dazu verführen, die auch, sagen wir so, vielleicht übermäßig zu nutzen.
Ja. Ja,
also das ganz klar. Also von daher tragen wir dazu definitiv bei. Betrifft uns das selber? Ja, auch genauso. Also kann ich ganz klar sagen, ich habe eine Vermutung noch, die so ein bisschen bei uns mit einhergeht. Wir sind noch ein sehr junges Unternehmen. Wir haben, also nicht jung von der Historie, sondern vom Altersdurchschnitt. Unser Durchschnittsalter ist knapp 28 Jahre. Das heißt, wir haben zwar einige Kollegen, die sind schon über 40, aber das ist eine Minderheit. Das sind vielleicht 5 Leute.
Ja. Ja.
Und der Kern des Unternehmens wirklich so 20- bis 30-Jährige und die sind alle, sagen wir, in der Generation groß geworden. Das Smartphone ist auch schon seit Jahren eigentlich ein Begleiter im Privaten. Auch das Internet ist immer stetig ein Begleiter. Und die sehen, glaube ich, in vielen Punkten das Thema betriebliche oder arbeitsseitige Belastung im Verhältnis zu dem Privatleben teilweise als Vorteil, das auch immer gemischt nutzen zu können. Das heißt, wir haben auch hier eine sehr freie Regelung, was die Privatnutzung des Internets oder privatzeitliche Gestaltung angeht. Und wir messen die Kollegen eher an dem Arbeitsergebnis anstatt an der Zeit. Das heißt, auch ein Kollege, der hier, sagen wir übertrieben, zwischendurch mal ein YouTube-Video schaut während der Arbeitszeit, da haben wir kein Problem mit, weil wir genauso auf der anderen Seite aber auch erwarten, dass wenn er zu Hause mal nochmal eine E-Mail bekommt oder eine Nachricht über einen Instant Messenger oder ähnliches, dass er dann auch genauso reagiert, wenn es eigentlich nicht die Arbeitszeit ist.
Ja. Gibt es Spielregeln in Ihrer Organisation, dass Sie sagen, ich habe das erlebt bei Burmeister, dem Hi-Fi-Spezialisten oder High-End-Spezialisten, der sagt, wenn bei uns in einer Besprechung jemand sein Smartphone auf den Tisch legt, dann kriegt er richtig Ärger. Das hat er nicht so formuliert, aber sinngemäß so gesagt, aus dem einfachen Grund, weil ich will, dass die Leute sich aufeinander konzentrieren können und fokussieren können. Und wir wissen natürlich aus neurologischen Untersuchungen auch, dass mittlerweile das Abrufen von E-Mails, das Pingen, die gleichen Zentren im Hirn auch trifft wie der Genuss von Rauschgift. Also insofern, da gibt es eine gewisse Abhängigkeit, die manche Leute gar nicht bemerken. Gibt es Spielregeln bei Ihnen?
Nein. Also es gibt keine festen Regularien, wo wir sagen, es gibt gewisse Richtlinien in Meetings oder auch ähnlichen Terminen dann, wo wir sagen, der Kollege hat dann auf das Smartphone zu verzichten. Oder ich habe jetzt auch so eine nette Apple Watch. Also das geht ja, die Frage ist ja, wie kann ich mich selber daran kontrollieren, wie ich solche Geräte nutze?
Und
ob das Smartphone jetzt in meiner Hosentasche ist, ob das auf dem Tisch liegt oder was auch immer.
Ja.
Ich bin eigentlich, also ich muss Herr der Lage sein, das ist die Herausforderung. Wenn ich es aus meiner eigenen mentalen Kraft nicht schaffe, mich selber diesem Dialog zu widmen, der dort gerade eigentlich stattfindet, sag mal, ob ich jetzt übertrieben an die Wand starre und nicht zuhöre oder ob ich dann mein Gerät raushole. Das ist eine Sache. Ich glaube, Sie haben aber sicherlich recht mit der Aussage, dass Leute da so sehr stark getrieben sind, gerade von dieser Ping-Nachricht.
Ja.
Ich bekomme ständig Informationen und möchte nur wieder in kleinen Dosen immer am Ball bleiben, dass das doch auch schon sehr stark verleitet. Aber die Herausforderung ist, dass das jeder selber meistert bei uns,
muss man ganz klar sagen. Also da stelle ich fest, dass manche Unternehmen da auch schon wirklich auf die Bremse treten. Und klar, wir haben gelesen von so E-Mail-freier Zeit bei Großkonzernen, dass man sich das dann nicht nach 18 Uhr schickt. Natürlich nehmen die dann WhatsApp oder andere Kanäle. Ja. Das ist absehbar, aber es soll ja auch ein Symbol sein, soll ja auch ein Signal sein, dass das nicht komplett alles ineinander fließt. Ich habe eben verstanden daraus, sehr junge Truppe, die hier zusammenarbeitet. Das kann natürlich auch immer bedeuten, dass eine Gruppe, die ein ungefähr gleiches Alter hat, bestimmte Sachen auch gar nicht mehr wahrnimmt. Also
korrekt.
Ob die jetzt alle schon in 50ern sind oder ob sie alle in 20er sind. Tendenz ist von Gruppen ja immer, dass sie sich abschotten einfach auch. Dass sie sich ihre eigenen Spielregeln geben und dass sie bestimmte Dinge im eigenen Verhalten ja gar nicht mehr wahrnehmen.
Ja.
Also auch das wäre dann nochmal eine Frage, Gibt es dann bei Ihnen, ich sag mal, Meetings, Rituale beispielsweise, wo Sie sagen, lass uns mal checken, wie wirksam wir beispielsweise arbeiten, wie wir miteinander umgehen, was wir tun können, um uns, ich sag mal, nicht zu stören beispielsweise?
Also generell haben wir bei uns einen sehr ausgeprägten Review-Prozess, eigentlich für sehr viele Dinge. Das ist einmal projektbasiert, das ist aber auch auf Basis der Zusammenarbeit. Das heißt, wir haben klassisch in jedem der kleineren Einheiten einen 2-Wochen-Takt, in dem wir uns 1 bis 2 Stunden zusammensetzen und wirklich retrospektiv auf die vergangenen 2 Wochen schauen und sagen, was können wir optimieren, um unsere Zusammenarbeit zu verbessern. Ja? Und das geht hin von der Kommunikation, der räumlichen Umgebung, der Lautstärke, der, ich habe keine Information bekommen, dass du gestern im Urlaub warst und ich stand dann da und da ist nichts passiert. Also es kann aber auch also noch nöcher sein. Das heißt, wir sind ein sehr offenes Klima dann auch und auch alle Themen können offen angesprochen werden. Das heißt, das ist unser gezielter Raum, um so ein Feedback eigentlich zu erwarten von den Kollegen. Ja. Nichtsdestotrotz, also wenn es dringende Themen gibt, sollen die immer kommen. Aber wir schaffen da ganz gezielt nochmal die Möglichkeit, auch diese Anlaufstelle zu geben.
Ja, wäre für mich das, was ich auch immer als Ritual oder Rituale bezeichne, dass es wichtig ist, in der Unternehmenskultur solche verlässlichen Rhythmen, Rituale einzuführen, die aber auch verpflichtend sind.
Ja, genau.
Also ich erkenne den Nutzen auf der einen Seite, aber ich muss gar nicht mehr diskutieren, weil es ist einfach etabliert. Ja. Sowas gibt es in dieser Form.
Also ritualisiert wird das dann dadurch auch, dass in manchen Gruppen ist dann so, dass das Reihe um einen Kuchen mitbringt und einfach so ein Soziales dann auch noch geschaffen wird. Und Ähnliches. Also definitiv. Was Sie eben sagten mit den sehr homogenen Gruppen aufgrund der Alterskonstellation, das sehe ich auch. Ich glaube, da wird ganz vieles als selbstverständlich akzeptiert und gar nicht hinterfragt.
Ja.
Auch dadurch, dass wir sehr viele Kollegen haben, die wir ausgebildet haben und die nach dem Studium direkt zu uns gestoßen sind, die auch betrieblich gar nichts anderes groß kennengelernt haben. Also ich würde sagen, so die Hälfte unserer Kollegen hier hat noch nie irgendwo anders gearbeitet.
Heißt, das kann ich jetzt so oder so sehen, ich kenne es auch aus anderen Startups, die sind natürlich auch verwöhnt.
100%.
Sie wissen also zum Teil gar nicht, wie gut es ihnen geht. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Oder, keine Ahnung, vielleicht auch, wie schlecht es ihnen geht, je nachdem, in welcher Organisation ich dann bin.
Also es gibt jetzt einen schönen Spruch, the grass is always greener on the other side.
Ja.
Und wir sagen auch ganz, also wir merken immer den Kontrast bei Kollegen, die dann von extern zu uns gestoßen sind und die dann für uns Selbstverständlichkeiten immer noch so hochhängen und sagen, über den Betrieb, hier kriege ich den Kaffee umsonst.
Ja.
Und das ist für die anderen ist das Normalste der Welt und die hinterfragen das gar nicht mehr.
Fällt ihnen gar nicht mehr auf.
Ja. Und dann manchmal sagen wir auch, okay, wenn es Kollegen gibt, die dann das gar nicht mehr wertschätzen, vielleicht müssen die auch einmal das Unternehmen verlassen, um auch festzustellen, was sie hier überhaupt haben.
Ja. Das deckt sich damit, deswegen bin ich immer ein Freund auch von Hospitationen und mal rausgehen, mal in andere Organisationen reinschnuppern lassen, auch zur persönlichen Entwicklung einfach. Ja. Mein Stichwort ist Selbstführung, klar, wie könnte es anders sein? Und Selbstführung heißt für mich ja auch so ein dreiteiliges Bewusstsein letztlich auch, nämlich Selbsterkenntnis, wer bin ich eigentlich, was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen, was habe ich für Talente, Selbstverantwortung, ich bin erstmal primär selber für mich verantwortlich, nicht der Geschäftsführer, der liebe Gott oder wer auch immer. Und die dritte Geschichte, Selbststeuerung. Ich steuere mich mit den angemessenen Mitteln. Das kann bei mir eine Kladde sein, in Kombination mit einem iPad oder was auch immer. Es kann für jemand anders was anderes sein. Natürlich angepasst an den Workflow im Unternehmen, das ist klar. Dieses Verständnis von Selbstführung, also auch das Achten auf persönliche Wirksamkeit, das Schauen, dass ich in den richtigen Feldern tätig bin und nicht in der falschen Arena bin und so weiter. Spielt das bei Ihnen auch eine Rolle? Diskutieren Sie so etwas?
Ja, ich glaube, wir müssten es mehr diskutieren, definitiv. Ich glaube, gerade aufgrund der Altersstruktur haben wir noch sehr viele so Basic-Themen der Entwicklung der Persönlichkeiten hier im Unternehmen.
Ja.
Das heißt, da ist kaum jemand, der auf eine gestandene Erfahrung zurückblicken kann. Und deswegen ist gerade, sagen wir, das die Aufgabe der Führungskräfte, die sich dessen bewusst sind, gerade auch in diese Richtung hinzuwirken, aber eher dann vom persönlichem Coaching eigentlich. Also es gibt dafür keine Ritualien oder feste Zyklen, sondern das ist wirklich die Aufgabe jeder Führungskraft, so sagen wir, die Selbstwirkung von sich erstmal zu betrachten und zu bewerten und dann natürlich auch die von seiner Kollegen und dann dementsprechend dort sagen wir, zu schulen weiterzuwirken.
Ja, also Selbstbild, Fremdbildvergleich zum Beispiel, solche Geschichten, aber auch persönliche Lernziele. Wir haben im nächsten Jahr das dritte Feld der Selbstführung als Thema in 2016, Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Und das hat natürlich sehr viel mit Lernen zu tun. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Menschen sich mittelfristig Ziele setzen in Bezug auf das eigene Lernen.
Ja, das stimmt.
Ja, klar, habe ich im Weiterbildungs-, ich bin ja Lehrer ja auch an der Hochschule, im Weiterbildungsstudiengang dann Leute, die ganz bewusst sich neben der Arbeit weiterentwickeln, Hut ab, das ist ja auch eine Menge Zeit und Energie, die man reinstecken muss. Aber mich wundert das in alltäglichen normalen Organisationen, wenn es dann zum Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch oder Ähnlichem kommt und die Frage kommt auf, und was sind jetzt deine Ziele in Bezug auf Weiterentwicklung? Ja, weiß ich auch nicht, lass uns mal in den Katalog gucken, was ich denn so mache. Das ist natürlich nicht Selbstführung, sondern es gibt bestimmte Dinge, wo ich, keine Ahnung, ich stehe meinetwegen nicht gerne vor großen Gruppen, also ich schon, aber jetzt ein Mitarbeiter, mit dem man arbeiten würde, dann gehe ich doch genau dieses Problem an. Ja, es behindert mich doch in meiner weiteren Entwicklung. Das wird zumindest ein Stück bei Ihnen aufgefangen durch die Führung des direkten Vorgesetzten, verstehe ich.
Wobei wir aber auch, sagen wir so, wieder getrieben durch das junge Alter der Kollegen, die haben noch einen höheren Lernwillen, muss man einfach sagen. Also die sind gewohnt, die kommen aus einem Studiengang, die kommen aus der Ausbildung, für die ist kaum an dem Punkt mit Mitte 20 zu sagen, okay, ich bin jetzt hier fertig und jetzt mache ich meinen Turn. Sondern für die ist alles okay, jetzt habe ich das gemacht, was kann ich, also ich habe genug Kollegen, mit denen führe ich beim Einstellungsgespräch nach Studienabschluss ganz konkret die Verhandlung nicht über Gehalt und Urlaubstage und Aufgaben, sondern was für ein konkretes Weiterbildungspaket kann ich mitbekommen.
Okay.
Und dann wird ganz klar gesagt, okay, wir streichen 2.000 Euro beim Gehalt beispielsweise, aber dafür schreiben wir 5.000 Euro Budget irgendwo rein für Seminare, Workshops, Kongresse oder Ähnliches.
Cool.
Und das gibt es wirklich, dass die Kollegen, also, aber es ist eine Typenfrage, muss man ganz klar sagen. Es gibt auch andere, die scheren sich da nicht drum.
Ja.
Also von daher, denen muss man eher kommen und sagen, okay, vielleicht hättest du nicht Interesse, dich da nochmal weiterzubilden. Wir sehen da noch das Potenzial.
Ja.
Also das ist so dann die andere Richtung. Es gibt beide Fälle.
Wie stark, wenn wir sagen, Selbsterkenntnis als einen Aspekt von Selbstführung, ich muss erstmal wissen, wer ich bin, wie ich ticke und so weiter. Wie stark ist überhaupt dieses Selbstbewusstsein bei Leuten mit 20, 24 ausgeprägt?
Oh, teilweise sehr groß.
Ja?
Ja. Gerade in dem Fachlichen sehr groß.
Mhm.
Weil weil man sagen muss, die arbeiten in Technologien, die sehr verbreitet in der Nutzung sind. Das heißt, der Entwickler, der hier sitzt und eine App macht, der kann das bauen, was sein Kumpel nebenan morgen noch benutzt. Das heißt, er hat für sich selber ein Selbstverständnis in dem, was er dort tut und was er dadurch beeinflussen kann in der Wirkung. Ich sage mal übertrieben, der entwickelt jetzt nicht die Maschinensteuerung für irgendeine Wasseraufbereitungsanlage in Südamerika.
Mhm.
Also das ist ein ganz anderes Thema, sondern er ist viel näher an dem privaten Leben seines direkten Umfeldes irgendwo auch beteiligt.
Ja.
Und dadurch, dass er das beeinflussen kann und dadurch sehr hohen Zugang hat, fühlt er sich selber vielleicht auch ein bisschen mächtig.
Mhm.
Ja? Und dieses Selbstverständnis, darauf Einfluss zu nehmen, gibt denen auch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
Okay. Wie werden die dann auch in Anführungszeichen wieder zurechtgestutzt? Jetzt kann man sagen, vom Alltag, vom Kunden natürlich.
Ja.
Also Feedback gerade die Rückmeldung auch.
Also Feedback in der Form, gerade Qualität ist in jungem Alter, finde ich, immer so ein Anspruch, den wir haben, der nicht immer erfüllt wird.
Mhm.
Also Fehlerfreiheit, gerade wenn Software und Produkten ist, das ist immer ein Thema, weil es gibt keine fehlerfreie Software, nur die Frage ist, wie hoch ist der Grad, den man dort erreichen kann. Und da muss man sagen, dass der Vergleich zwischen, da funktioniert jetzt mal irgendwas einfach gerade nicht und das ist der Hauptprozess des Kunden, der gerade nicht funktioniert und da hängen Arbeitsplätze, im Endeffekt hängt da ein Arbeitsplatz dran und dieses Verständnis zu schaffen für einen 23-Jährigen, das ist schon eine Aufgabe, die man noch hat, muss man ganz klar sagen.
Das kann ich ja sagen, Sie sind ja schon alter Hase, weil Sie es seit 16 auch machen, als Unternehmer tätig sein dabei. Gibt es eine Veränderung die letzten 10 Jahre, was so Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnisfähigkeit betrifft bei den Leuten, mit denen Sie arbeiten, die Sie eingestellt haben?
Ja, auf jeden Fall.
Wie macht sich das bemerkbar?
Also bemerkbar macht es sich auf jeden Fall in der Form, wir haben einen gewissen Stamm der Kollegen auch bei uns, die seit 8, 9 Jahren schon im Unternehmen sind. Mittlerweile wird das ein bisschen weniger, weil sich sehr viele auch den Wunsch nach Veränderung nochmal nachgegangen sind. Aber es ist schon so, dass man in den einzelnen Persönlichkeiten auch eine sehr starke Entwicklung immer gesehen hat.
Mhm.
Und da ist die Frage immer, man schaut sich eigentlich immer nur heute an und betrachtet sich eben heute und merkt, da müsste noch hier und da müsste noch da was passieren.
Ja.
Aber wenn man sich die zeitliche Entwicklung der Vergangenheit dann dieser einzelnen Charaktere anschaut und dann einfach mal vergleicht, welche Projekte haben die umgesetzt, welche Strukturen haben die verändert, wie haben die Einfluss genommen und sich daran die unterschiedlichen Wirkung dieser Person über die Zeit hinweg anschaut, da merkt man definitiv eine Änderung.
Also Wachstum auch.
Ja. Aber immer anhand dessen, wie haben die ihre Aufgaben bewältigt und wie sind die damit umgegangen?
Wenn ich jetzt heute denke, wer kommt bei Ihnen an als potenzielle Mitarbeiter und wenn ich 10 Jahre zurückschalte und würde in dieselbe Situation gehen, unterscheiden sich dann die Bewerber?
Ja, vollständig.
Was können Sie weniger oder mehr heute?
Wir werden als viel professionellerer Arbeitgeber wahrgenommen, weil wir auch in einem viel professionelleren Umfeld tätig sind als damals. Und damals waren wir wirklich eher so das Startup.
Ja.
Klein, chaotisch, sehr agil, sehr dynamisch und irgendwie kriegen wir das schon alles hin.
Mhm.
Und heute ist es so, wir haben einen viel höheren Qualitätsanspruch.
Ja.
Gerade in der Art und Weise der Zusammenarbeit mit dem Kunden haben wir viel höhere Ansprüche, als wir das in der Vergangenheit hatten. Sehr stark, was die Kundenkommunikation angeht. Und auch unser Außenauftritt, jetzt kommen wir wieder zu der Webseite vom Beginn, spiegelt auch diese Professionalität viel mehr wider, als wir das damals waren.
Heißt das, Sie ziehen jetzt andere Leute an als vor 10 Jahren? Wäre ein Punkt. Und wenn ich mir die Menschen anschaue, weil ich mich das immer frage, gibt es jetzt einen Unterschied oder gibt es keinen im Sinne von, die können jetzt mehr oder weniger, die Leute, die heute auflaufen. Da bin ich mir nicht sicher.
Also, wenn ich jetzt die gleiche Person anschaue.
Ja. Oder die gleiche Stelle, in Anführungszeichen. Mhm. Also, wenn wir sagen würden, jetzt kommt hier einer rein und wir würden 10 Jahre den Zeittunnel
betreten. Ach so, für die gleiche Stelle.
Genau.
Ich würde nicht große Unterschiede sehen. Ich sehe nur, dass die Leute mit, also sagen wir mal, von den ausgebildeten Berufsbildern in jüngeren Jahren an diesem Ziel ankommen, sich für eine solche Stelle qualifiziert zu sehen. Mhm. Das heißt, damals mit den Diplomstudiengängen vor 10 Jahren und der Pflicht an der Hochschule beispielsweise auch das Praxissemester zu machen und auch eine praktische Abschlussarbeit zu leisten, wusste ich, ich habe einen Diplomanten, der mit 25 fertig ist, eingestellt.
Ja.
Der hatte schon ein Jahr Berufserfahrung in Summe.
Ja.
Und hat auch einfach Lebenserfahrung.
Mhm.
Wenn ich jetzt einen Bachelorandin einstelle, der ist 21 und hat noch nie in einem Betrieb gearbeitet.
Ja.
Der bewirbt sich aber grundlegend auf die gleiche Stelle wie derjenige, der sich vor 10 Jahren auf die Stelle beworben hat.
Ja. Ja.
Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Leute einfach heute schlechter qualifiziert sind. Einfach das Bildungswesen hat die Leute anders geformt
und
heute auf diese Stellen Einstiegsstellen
hin. Ja.
Muss man ganz klar sagen.
Absolut. Einer der Punkte, die ich wiederum dann natürlich als Hochschullehrer auch sehe, wo ich mal sage, haben wir da möglicherweise ein Problem uns selber organisiert?
Ja, also ich muss ganz klar sagen, ich versuche ganz bewusst darauf zu achten, dass die Leute nicht die Jüngsten sind, die wir einstellen heute mehr, was Absolventen angeht. Das heißt, einen 21-Jährigen, 22-Jährigen, ist das Alter, was der jetzt aufschlägt eigentlich mit dem Bachelorabschluss. Das mache ich sehr ungern. Das mache ich nur, wenn ich nicht die Wahl habe.
Okay.
Ja.
Gut, das heißt, die Leute sollen am besten erstmal ein paar Runden fliegen sozusagen, um dann auch was die Selbstwirksamkeit, Selbsterkenntnis betrifft, überhaupt erstmal Erfahrung gemacht
zu haben. Das geht nicht um fachliche Erfahrung in dem, was sie quasi als Qualifikation gelernt haben. Es geht eher rein um das Menschliche.
Ja, das finde ich spannend. Gibt's, wenn die Leute dann bei Ihnen angekommen sind, wenn Sie hier eine Gruppe haben von wie vielen Leuten mittlerweile?
55
sind aktuell. 55 Mitarbeiter. Wir haben eben gehört, es gibt Rituale auch, sich alle 2 Wochen auszutauschen, Feedbackrunden da drin. Es gibt auch die persönliche Führung durch die Führungskraft, durch den Vorgesetzten letztlich. Das Coaching in Anführungszeichen, weil für mich ist immer der Begriff Coaching dadurch definiert, dass ich sage, der Coach muss immer außerhalb des Systems sein.
Ja.
Aber heißt Führung mit Coaching-Mitteln, wenn man so will. Mhm. Also auch über Fragen oder ähnliche Dinge dabei. Gibt es weitere Rituale in Ihrem Unternehmen, die, ich habe es mal so im Vorfeld auch formuliert, Leibesertüchtigung hätte man ganz früher gesagt. Also was tun Sie auch für physische Fitness? Gibt es etwas? Ich kenne das in anderen Organisationen auch. Ich habe den Kicker gesehen, natürlich bei mir durchgehen. Gibt es sonst etwas, wo Sie sagen, wir fördern das, wir sorgen dafür?
Aber wir haben die Möglichkeit, wir sind Teilnehmer im HanseFit-Programm. Mhm. Das heißt, allein dadurch gibt es erstmal nur die Möglichkeit, überhaupt den Mitarbeitern vergünstigten Zugang zu Fitnessstudios und Ähnliches zu geben. Das ist aber, finde ich, erstmal nur ein Kostenoptimierungsmodell. Das ist erstmal nicht jetzt, wo ich dann sage, ich fördere noch darüber hinaus, sagen, jetzt gehe aber bitte auch mal hin. Wir haben darüber, aber dass es dieses Angebot erstmal an sich gibt, haben sich einzelne Gruppen unter den Mitarbeitern selbst gebildet, die gemeinschaftlich dadurch Sport treiben.
Okay.
Ja, weil was man schon schafft dadurch, dass sich die Mitarbeiter mehr auf gewisse Sachen konzentrieren und bündeln, was Fitness angeht, und sich dadurch eher gemeinsame Gruppen dann irgendwie finden.
Okay, genau.
Und das, es gibt eine Badminton-Gruppe, es gibt eine Schwimmgruppe und so weiter und so weiter.
Also von daher, das heißt, selbst organisiert. Genau. Sie haben ein bisschen den Rahmen dafür gegeben, aber dann selbst organisiert.
Genau.
Was die Hörer natürlich nicht sehen können, wir sitzen hier in einem, wie ich finde, recht kuscheligen, angenehmen, aber gleichzeitig modernen, mit schönem hochflorigen Teppich, ist wie bei uns auf dem Rittergut, hochflorigen Teppich ausgestatteten Besprechungsraum. Ist das ein Besprechungsraum, ist das ein Arbeitsraum oder ist die Nutzung sozusagen immer abhängig davon, was man gerade damit macht?
Ja, also mittlerweile nutzen wir ihn fast für alles, muss man sagen. Wir haben hier die Situation, man sitzt bequem, aber dafür ist es das Arbeiten mit dem Rechner ein bisschen anstrengend sein, ja, übertrieben. Von daher ist so, wenn wir viel mit dem Rechner arbeiten, haben wir einen anderen Raum, der ist so ganz klassisch ausgestattet. Mhm. Den hochflorigen Teppich haben wir überall.
Ja.
Diesen Raum verwenden wir hauptsächlich, wenn es um Gespräche geht, wie gesagt, wenn wir den Rechner nicht benötigen. Okay. Das heißt, Situationen wie jetzt, Bewerbungsgespräche machen wir fast ausschließlich hier.
Okay.
Ja, wo wir ganz klar merken, ist, dass das Umfeld alleine dieses Raumes schon anders wirkt, als wenn wir eine ganz normale klassische Frontalsituation, absolut, irgendwo haben.
Ja. Ja.
Das ist dieses Verschwimmen auch vom Beruflichen und Privaten, trifft sich hier auch wieder so ein bisschen wieder.
Ja.
Das heißt auch, wir bringen eher hier so ein bisschen Privatatmosphäre rein, wie wir uns hier quasi befinden.
Ja.
Das kommt sehr positiv an, muss man sagen. Aber grundsätzlich, wir haben ja auch Kundengespräche, ist aber für solche Situationen dann eher der Ausnahmefall. Ja. Sagen wir, sehen das eher schon vor dem anderen, ja, zu tun. Also eher, ist das eher der Mitarbeiterbesprechungsraum, übertrieben gesagt, auch mit in der Anbahnungsphase der Mitarbeiterschaft.
Ja.
Das andere eher der Raum für Kunden.
Wenn ich, das ist eine Erkenntnis, die Steelcase auch sehr stark berücksichtigt in der Gestaltung von Räumen, wenn ich ruhige Mitarbeiter habe, dann passiert es oft, dass diese ruhigen Mitarbeiter zurücktreten, sich nicht durchsetzen und von den Selbstdarstellern auch nach hinten geschoben werden. Zum Teil müssen wir sagen, lernen die das auch in der Schule, im Studium, dass man möglichst PowerPoint-mäßig sich darstellen kann, was noch lange nicht heißt, dass man auch Inhalt bringt.
Ja.
Ich habe festgestellt, es gibt eine Art stille Beschäftigungsreserve, so nenne ich das. Ich hatte neulich auch bei der Neuen Osnabrücker auch einen Vortrag, stand noch in der Zeitung. Mhm. Es gibt eine stille Beschäftigungsreserve und das sind die Stillen.
Mhm.
Was ich wahrnehme, ist einfach, ich glaube, wenn wir Bedingungen schaffen und wenn wir eine Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber Leuten, die sich vielleicht nicht immer primär so in Szene setzen können, stärker entwickeln, dass wir dann gegebenenfalls sogar noch Potenzial auch schöpfen können, ja, und sagen können, die sind ja da, man muss ihnen nur die geeigneten Räume, ja, geben oder die geeignete, richtig, Aufmerksamkeit geben. Ja. Haben Sie eine ähnliche Erfahrung?
Ja, wir haben bei uns den Fall, dadurch, dass wir in der Softwarebranche unterwegs sind, Entwickler sind eher introvertiertere Menschen, muss man einfach ganz klar, ja, sagen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten ticken einfach so. Wir haben auf der anderen Seite aber den Vertrieb, der komplett andersrum tickt.
Ja.
Und wir merken, dass die Gruppen, wenn wir diese Persönlichkeiten mischen, dann müssen wir schon sehr stark moderationstechnisch darauf eingehen, dass wir eben auch dem Richtigen auch das Wort geben, dass, ja, er eben zu Wort kommt, weil sonst, übertrieben, macht der Vertrieb das Konzept und, ja, nicht die Entwicklung.
Ne? Ja.
Also das ist das Problem. Wenn wir jetzt aber innerhalb der Entwicklung selber schauen würden, wo dann ein, zwei Kollegen vielleicht ein bisschen weniger introvertiert sind, das andere dafür wieder ein bisschen mehr,
ja,
die Gruppe schafft es an sich, sich selber regulativ so gegenseitig den Raum zu geben, dass da jeder sich entfalten kann. Weil da wird das Fachwissen jedes Einzelnen geschätzt und auch ist bekannt,
ja,
sodass jedem auch dann, auch wenn man weiß, der kommt jetzt nicht von alleine mit der Meinung raus, dass der halt aktiv dann gefragt, ja, wird oder ähnliches.
Wenn, ja, wir uns die bisherigen Räume von Hellmann anschauen, Speicher 3, der Speicher, auch wo wir den Kongress machen werden, wenn wir uns die Räume dort in Speicher 3 anschauen, stellen wir fest, es ist viel Offenheit da drin. Klaus Hellmann betont es ja auch immer wieder, wir haben den Speicher 3 deshalb so umgebaut, weil wir Abteilungen verhindern wollten, weil wir dafür sorgen wollten, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, bis hin dazu, dass sie den Boden rausgetrennt haben, damit man wirklich auch mal da durchguckt, auch mal das Stockwerk darunter auch sieht. Das führt dazu, und deswegen war ich gerade an dem Punkt stille Reserve, manche stillen Leute ziehen sich dann immer wieder zurück in Lounge-Bereiche, in Räume wie hier, abgeschlossene Räume. Gibt es das bei Ihnen auch, wenn ich jetzt jemand wäre, der sehr ruhebedürftig ist? Werde ich in Ruhe gelassen? Kann ich mich auch zurückziehen? Gibt es auch, ich habe ein paar Sachen gesehen, abgeschottete Bereiche?
Also grundsätzlich ist es bei uns so, wir haben keine freien Arbeitsplätze, in die ich mich quasi variabel zurückziehen kann. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben bei uns ein sehr stark reguliertes System, wie wir kommunikativ miteinander umgehen.
Ja.
Und das ist klassisch, also die härteste Form der Kommunikation ist die persönliche Anwesenheit.
Mhm.
Die leichteste Form der Kommunikation ist ein Instant Messenger und ich schreibe dem Kollegen mal. Und,
ja,
wenn er das dann liest, dann wird er schon antworten.
Ja.
Das gibt dann die Steigerung, ist dann E-Mail, dann kommt Telefon, dann kommt die persönliche Präsenz. Und der Kollege selbst hat über die über die Systeme, die er dort nutzt, die Möglichkeit, sag ich, den Freiraum zurückzunehmen, sagen, ich stelle mich jetzt auf abwesend,
ja,
ich antworte jetzt nicht auf meine E-Mails oder ähnliches. Das,
ja,
heißt, dann wäre nur noch die Eskalationsstufe der persönlichen Anruf.
Mhm.
Selbst da könnte er das Telefon noch umleiten.
Ja.
Dann wäre es noch die Anwesenheit, mit der er quasi aus seiner Ruhezone herausgebracht werden,
ja,
würde.
Ja.
Das trifft den Bereich Entwicklung so.
Mhm.
Die haben keinen Kundenkontakt. Die können sich auch sehr stark so zurücknehmen.
Ja. Ja. Und haben quasi auch Signalsysteme, dem anderen zu sagen, ich bin jetzt mal abgetaucht,
genau,
ich muss meine Zeilen tippen.
Genau so. Genau,
ja,
so.
Ja.
Oder sagen auch ganz bewusst, alles, was jetzt zu mir kommt, leite ich zu dem Kollegen, ja, weiter und dann ist das an mir auch vorbei.
Okay, also, ja, die Gruppen organisieren sich selbst.
Dann. Genau, ja, ja. Und das ist eher das Prinzip, was bei uns sehr extrem ist, wenn man sich die Entwicklungsbereiche anschaut, die Kollegen haben alle Kopfhörer auf und hören all die ganze Zeit Musik.
Ah, okay.
Ja? Das heißt, wenn man in den Raum reinkommt, da sitzen 12 Leute in einem Raum, das Mucksmäuschen still.
Ja.
Da redet keiner. Da redet nur dann wer, wenn irgendein Dialog zwischen denen entsteht. Aber es kann sogar passieren, mal übertrieben gesagt, dass sich Leute in dem Raum gegenseitig schreiben und nicht miteinander reden, weil die sagen, ich breche eben diese Hürde der Kommunikation nicht, weil ich habe gerade nichts, was Dringendes ist.
Ja.
Die fragen dann eher nach, hast du gleich mal 5 Minuten? Dann lass uns kurz darüber reden.
Ja.
Um dann eben jeweils immer, sag mal, denjenigen in seinem Flow zu lassen und dem die Arbeit wirklich machen zu lassen.
Auch eine spannende Geschichte. Das heißt also, jemand, der jetzt vielleicht auf die Rente zugeht, wird sagen, habe ich ja immer gesagt, die Leute brauchen Einzelbüros, die wollen sich abschotten und jetzt sind sie in den Großraumbüros, jetzt sitzen sie alle zusammen, jetzt setzen sie Kopfhörer auf, um sich wieder voneinander abzuschotten. Hätte man nicht gleich in den einzelnen Zimmerchen bleiben können?
Ja, hätte man, wobei, wenn es dann zur Kommunikation kommt zwischen den Kollegen, werden auch schnell nochmal die anderen mit dazugezogen. Das heißt, man hat schon, also im Endeffekt geht es immer darum, dass man möglichst das Wissen der Kollegen irgendwie möglichst effizient nutzt.
Genau.
Und ich glaube, die Barriere, jemanden aus seinem Einzelbüro Flur runter irgendwie zu holen und sagen, lass mal eben kurz reden, das mache ich vielleicht beim nächsten Kaffee, dann gehe ich da mal vorbei oder ähnliches. Und ich glaube schon, dass die Großraumbüros da den Vorteil bringen. Für uns ist nur sehr wichtig, dass wir die Tätigkeitsfelder dem auch anpassen. Also ein Softwareentwickler geht Großraumbüro, weil ist da, der braucht Ruhe, aber der kann auch ruhig arbeiten, ohne dass er die ganze Zeit redet.
Ja.
Wir können den aber nicht mischen mit dem Vertrieb.
Genau.
Ja? Und genauso brauchen wir nicht 6 Vertriebler in ein Großraumbüro setzen, räumlich noch eher kompakt.
Ja.
Die schreien sich alle beim Telefonieren die ganze Zeit nur gegenseitig in die Ohren.
Ja.
Ja? Von daher, ich glaube, es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur auf die Tätigkeit hinbezogene richtige Antworten.
Ja. Vielleicht zum Abschluss, gibt es noch 1, 2, 3 Tipps, wo Sie sagen, für denjenigen Führungskraft, männlich, weiblich, der oder die unter digitaler Überlastung leidet, empfehle ich Folgendes zu tun. Also von demjenigen, der auch die Apps macht sozusagen, der auch den beiträgt, wie Sie selber gesagt haben. Was sind denn die Hinweise oder Tipps, was sind die Möglichkeiten, sich auch abzuschotten, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren?
Also es gibt ja dieses tolle Stichwort der Prokrastination.
So die Verschiebung?
Ja, genau, das Verschieberitis, wie man das so schön sagt. Meine Meinung ist ganz bewusst, mit dem Thema Benachrichtigungen von Anwendungen umzugehen. Das heißt, das E-Mail-Programm, was aufploppt, um zu sagen, da ist eine neue E-Mail, der Instant Messenger, dann kommt noch ein Update, dann kommt noch keine Ahnung was. Das ist auf dem Desktop so. Das gibt es ja auf dem mobilen Gerät genauso.
Ja.
Und dass man ganz bewusst sich darüber im Klaren ist, welche Anwendungen lasse ich zu, um mich aktiv zu benachrichtigen, um mich aktiv aus einer Situation rauszuholen. Ja. Und für mich ist das auf keinen Fall E-Mail, muss ich sagen. Das ist für mich so. Ja. Für mich ist das Telefon ist so eine Anwendung, das darf das gerne, wenn ich angerufen werde. Aber selbst bei anderen Instant Messengern und so würde ich in Frage stellen, ich habe einen fürs private Umfeld, ich habe einen fürs dienstliche Umfeld, welchen gebe ich davon welche Berechtigung?
Ja.
Und auch teilweise auch in welcher zeitlichen Phase gebe ich ihm welche Berechtigung? Es ist jetzt so, dass ich nicht abends hingehe um 18 Uhr über meine Benachrichtigungseinstellung an, das mache ich nicht. Aber mein Tipp beispielsweise, wenn es längere Ruhephasen sind, ich finde es zum Beispiel total schwierig, in den Urlaub zu gehen, ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern. Weil ich werde ständig dann mobil, weil ich eine Datenverbindung habe, genauso im betrieblichen Kontext gehalten, wie als wäre ich eigentlich hier.
Ja.
Und dann ist so, ich kann das bewusst so machen, dann ist das auch okay. Es gibt Urlaube, da sage ich, okay, es sind jetzt 3, 4 Tage, dann ziehe ich das weiter mit durch, weil alles, was ich jetzt erledige, brauche ich danach nicht machen.
Ja.
Es gibt aber andere Fälle, wo ich sage, okay, jetzt will ich mal einen Cut, jetzt will ich mal eine Woche meine Ruhe haben.
Ja.
Und das heißt, und die Kollegen wissen, wenn was Dringendes ist, rufen die mich an und alle anderen Sachen lese ich nicht. Und dann gehe ich hin und sage, ich baue mir mein Smartphone in der Konfiguration quasi um, ändere meine Benachrichtigungseinstellung, ändere sogar meine Applikationen, wo ich sie finde auf dem Smartphone, damit ich nicht in der Gewohnheit immer irgendwelche Applikationen öffne, sondern die quasi auf andere Seiten verschiebe, mir dann eher Privatnutzungsthemen nach vorne hole. Das heißt, wenn ich eine Auslandsreise mache, dann hole ich mir den Travel Guide, pack den dahin, wo sonst mein E-Mail-Icon ist.
Woher lerne ich das? Also ich meine, für mich ist es kein Thema, weil ich bin neugierig und muss eher aufpassen, mich nicht zu sehr mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber wenn ich jetzt jemand bin, nur mal ein 35-jähriger Führungskraft, Fertigungsbetrieb und sage, ich habe gar keine Zeit, mich darum zu kümmern, der Ansatz, den Sie schildern, der ist ja klasse, zu sagen, nutz doch dein Smartphone, versteh doch das System und stell das so ein, dass es dich unterstützt und nicht, dass es dich ablenkt und behindert.
Genau.
Aber ich muss dann auch Zeit dafür aufwenden.
Ja, man muss sich vor allem bewusst dessen sein, was man eigentlich tut. Aber man darf nicht die ganze Zeit das Smartphone so unterbewusst benutzen, sagen, es ist einfach so, wie es ist. Sondern man hat da sehr, sehr, sehr viele Steuerungsmöglichkeiten. Und die sollte man auch einfach anwenden.
Okay, das ist mit Sicherheit ein guter Tipp. Das heißt auch, lass es nicht einfach laufen, sondern beeinflusse es genauso, wie du es brauchst.
Genau.
Gibt es einen weiteren Tipp so zur Abrundung? Von demjenigen Spezialisten, der uns ja auch vielleicht die nächste App dann schickt. Ja. Es gibt ja mittlerweile Apps, die uns daran erinnern, wie wir die anderen Apps benutzen. Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, im Android-Umfeld gibt es das.
Ja. Genau. Ich bilde mir sogar ein, dass ich das jetzt im Smartphone, also im iPhone-Umfeld gesehen habe, wo ich ein Monitoring habe, was mache ich überhaupt mit meiner Zeit? Weil das finde ich auch ein Punkt. Würden Sie sowas auch empfehlen?
Ja, gerade dieses Thema Selbstbetrachtung. Ne? Also was mache ich eigentlich wirklich mit meinem Gerät?
Genau.
Ich glaube, manche Sachen werden trivial sein. Es ist völlig klar, dass ich das E-Mail-Programm wahrscheinlich am meisten nutzen werde, so in meiner Nutzungswelt. Ich glaube aber, dass vielen doch bewusst wird, vielleicht mal, wie oft die das E-Mail-Programm öffnen. Also es ist nicht nur, wie viel Zeit, sondern wie viele einzelne Öffnungen sind das denn noch überhaupt?
Ja.
Ich glaube, sowas kann definitiv helfen.
Ja. Okay.
Auch für die Selbstbetrachtung.
Weil das wäre für uns ja ein Punkt, wo wir sagen, wir als Akademie wollen ja zusehen, dass Führungskräfte dann nicht verloren gehen und sich nur noch ablenken und nachher Überlast haben, sondern was sie tun können. Ich schaue es nochmal nach. Ich glaube, es ist Software as a Service eine Möglichkeit, wirklich auf den verschiedenen, wir sind ja nicht nur mit einem Gerät unterwegs, wir wechseln ja ständig dazwischen, das auch wirklich zu monitoren. Ich gucke nochmal nach, wie das heißt, um mir dann auch einfach zu sagen, wie das schon, keine Ahnung, wahrscheinlich in 60er Jahren war, guck dir doch mal an, was mit deiner Zeit passiert, damit du überhaupt erstmal wieder ein Bewusstsein kriegst. Okay. Ja. Gut soweit. Ruckzuck vergeht die Zeit. Das ist auch gut so. Das ist klasse, es macht Spaß. Danke für dieses Gespräch. Ich werde sicherlich gerne mal bei Zeiten wieder auf Sie zurückkommen, wenn ich darf.
Gerne.
Und nochmal auch ein Update machen, vielleicht in einem Jahr oder so. Was hat sich verändert dabei? Gibt es neue Hinweise auch, wie wir mit dem Thema Informationsüberlastung umgehen können und was wir selbst auch dazu tun können? Und gibt es vielleicht auch neue Erkenntnisse, die Sie selber entwickelt haben in der eigenen Organisation?
Ja, gerne.
Ist aber auch spannend, wie ein Start-up sozusagen dann auch erwachsen in Anführungszeichen wird und in bestimmte Phasen kommt, wo man sagt, hätten wir nie gedacht, aber müssen wir heute so machen.
Ja.
Also insofern, danke, dass ich wiederkommen kann.
Sehr gerne.
Manuel Wortmann, herzlichen Dank.
Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD 21 Akademie GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.